Gnade, Gott und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. 2. Mose 3, 1 bis 15. Da lesen wir: Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und der Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du den Israeliten sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen uns heute Morgen mit dieser Offenbarung Gottes hier am Horeb beschäftigen, denn es ist eine sehr besondere Erscheinung Gottes hier im Alten Testament. Dazu sagt der Verfasser im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, dass Gott sich im Alten Testament vielfach und auf vielfältige Weise offenbart hat. Und das ist hier eine solche Offenbarung mit dem Feuer im Busch. Die Erscheinung Gottes also bei Mose hier in diesem brennenden Dornbusch hatte einen Unterschied zu vielen anderen allerdings. Wenn wir wollen uns erinnern, dass Mose zunächst 40 Jahre am Hofe des Pharao zugebracht hatte. Und dann flüchtete er, weil er einen Ägypter, der einen Israeliten misshandelte, umgebracht hatte. Er zog dann ins Land Midian, heiratete dort die Tochter des Priesters Jitro und wurde, wie wir wissen, Schafhirte. Jahr aus, Jahr ein zog er mit den Herden seines Schwiegervaters durch die karge Landschaft. Er hatte sein Leben gerettet und seine Aufgabe gefunden, seine kleine Familie, seine Arbeit und hatte sein Auskommen. Und so geschah 40 Jahre lang in diesem Land nichts Besonderes. Als er aber um die 80 Jahre alt war, passierte dann doch etwas. Er kam mit seiner Schafherde in die Nähe des Berges Sinai und dort erschien ihm Gott in der Weise, die unser heutiger Text berichtet. Wir wollen von daher betrachten zunächst die Erscheinung Gottes am brennenden Busch. Dann wollen wir auch über den Namen, unter dem Gott sich dort offenbarte, reden. Und zum Schluss über das Werk Gottes, das ja auch zu seiner Offenbarung gehörte. Der brennende Dornbusch ist ein Signal hier, um die Aufmerksamkeit zunächst des Mose zu erregen. Und das Signal kam, denn es führte letztendlich Mose zu dem Entschluss, dass er hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen wollte, warum der Busch denn nicht verbrennt, trotz des Feuers. Und wir sehen hier schon, trotz seines hohen Alters war Mose neugierig genug, um dieser seltsamen Erscheinung auf den Grund zu gehen. Und in interessanterweise handelt es sich hier nämlich um den gleichen Ort, an dem Mose später die Gesetzestafel in Empfang nehmen sollte. Und ferner ist Feuer in der Heiligen Schrift auch immer wieder ein Symbol der Gegenwart Gottes, was hier besonders deutlich wurde, auch als der Herr später im Feuer vom Berg Sinai herabstieg. Und wir können uns vorstellen, dass das, was ihm dort begegnete, für ihn völlig neu war. Noch nie hatte Gott mit ihm geredet. Gott hatte wohl seine Hand über seinem Leben gehalten, ihn wunderbar errettet, sein Leben gelenkt, ohne dass Gott auch nur ein einziges Wort zu Mose geredet hätte. Doch hier hören wir, Gott redete ihn unmittelbar und mit einer hörbaren Stimme an, wenn er ihn rief, Mose, Mose, sogar beim Namen rief. Es wird uns vom biblischen Text her nicht berichtet, dass Mose aufgrund einer inneren Stimme den Ägypter getötet hätte. Es war wohl eher sein fleischlicher Zorn. Es wird uns auch nicht berichtet, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hätte, Ägypten zu verlassen. Nein, es war die Furcht vor der ägyptischen Justiz. Und hier erkennen wir doch wieder das göttliche Prinzip. Ein armer, kleiner Mensch kommt in die Hochschule des lebendigen Gottes, der sich zuletzt ihm in Herrlichkeit offenbart und zu einem Werk von einer Ewigkeitsbedeutung her beruft. Und was für ein Weg für einen einfachen Schafshüter. Und wie wir wissen, haben wir in der Heiligen Schrift viel davon Beispiele, bis hin auch zu den Jüngern unseres Herrn, die einfache Handwerker und Fischer waren. Das ist Gottes Sache, dass er sich das aussucht, was für den Menschen wenig oder nichts ist, die aber dann ihm dienen sollen. Weiter hören wir, dass Gott sich aber zunächst das Herantreten an diesen brennenden Dornenbusch verbat. Wir dürfen wissen, wenn der heilige Gott sich offenbart, dann muss der sündige Mensch den gebührenden Abstand wahren. Das Feuer, das diesen Busch nicht verbrannte, war immerhin ein deutliches Zeichen der Anwesenheit Gottes. Denn wenn wir heute einen Busch anstecken, brennt er gnadenlos ab. Und somit war das hier schon eine wundersame Sache. Auch, dass Mose die Schuhe ausziehen sollte, ist ein Zeichen für Verehrung und Respekt vor der Heiligkeit Gottes. Denn der Boden war durch die Gegenwart Gottes heilig. Das waren die Umstände, unter denen Gott erstmals hier mit Mose redete. Und dabei stellte sich Gott auch vor als der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und damit wurde Mose klar, hier redet also derselbe Gott, von dem er als Kind von seinen Eltern gehört hatte. Mehr als 4 Jahrhunderte waren seit der Zeit der Erzväter vergangen. Doch der Glaube an den Gott der Väter war unter den Israeliten hier und da noch lebendig. Und nun wollte Gott sich diesem Nachkommen der Erzväter neu offenbaren. Und wie wir hören, musste sich Mose eben über diese unmittelbare Begegnung mit Gott erschrecken, weshalb er eben auch sein Angesicht verhüllte. Denn, so lesen wir, er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und nun eröffnete Gott dem Mose, was er nun eigentlich beabsichtigte damit. Indem er ihm sagte, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Das bedeutet, das Seufzen und Schreien der Seelen zu Gott hat einen bestimmten und heiligen Zweck. Und unsere Gebete sollten nicht ein sanftes Beruhigungsmittel sein. Nein, unser Rufen verlangt, soll immer eine Antwort auch von Gott verlangen. Und hier hören wir direkt etwas von einer vierfachen Zusicherung, die der Herr seinem bedrängten Volke gibt. Denn wir dürfen wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der sieht, hört, fühlt und hilft. Unser Schreien verhallt nicht in der Luft, sondern dringt bis zu den Herzen des Herrn vor. Es erfasst seine Liebe und seine Macht. Das setzt allerdings von unserer Seite auch voraus, dass wir glauben und vertrauen auf den Herrn. Glauben, dass er uns hört, und vertrauen, dass er zu seiner Zeit helfen wird, wie auch immer das aussehen mag. Das liegt nicht in unserem Verlangen. Luther sagt dazu schön, wer nicht glaubt, mit dem kann Gott keine Wunder tun. Aber die Gott vertrauen, die werden errettet, sollten auch Himmel und Erde vergehen. Wer glaubt, der ist im Herrn. Und ob er gleich stirbt, so muss er doch wieder leben. Ob er arm ist, muss er doch reich sein im Herrn. Das heißt also, Gottes Einsatz kommt in diesen Worten hier direkt in unserem Text zum Tragen, wenn es heißt, darum bin ich herniedergefahren, hier stark zum Ausdruck. Und diese Worte stehen für ein direktes Eingreifen Gottes. Er wollte sein Volk aus Ägypten befreien und in ein gutes und geräumiges Land, das heißt in ein Land von ganz anderer Beschaffenheit, als die karge midianitische Wüste führen. Und doch dann kam die entscheidende und für Mose so bedeutungsvolle Aussage, die jetzt ihm sagte, so geh nun hin und ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Zunächst bedeutete das für Mose, dass nun sein beschauliches Leben bei den Schafherden ein abruptes Ende haben würde und dass ihm in seinem Alter ganz neue Aufgaben zufallen würden. Durch göttliche Befähigung wollte Gott ihn dazu einsetzen, nicht vergleichbar mit seinem früheren Handeln aus eigener Kraft. Hier haben wir es schon, ihr Lieben, dass diese Befähigung zum Dienst an Gott, für den Herrn, durch ihn kommen und nicht aus eigener Kraft von uns geschehen können. Und Gott gab seinem Volk dabei zwei Verheißungen. Zunächst die Befreiung aus Ägypten und dann eben den Eintritt in dieses neue Land. Mose jedoch wurde nicht nur mit der Ausführung der ersten von beiden beauftragt. Der Herr wusste ja da schon durch seine Plan, dass Moses verheißene Hand niemals betreten würde. Mose machte die Ankündigung Gottes sehr betroffen, wie wir uns vorstellen können. Er konnte sie kaum fassen und wies als Einwände gegen den Befehl Gottes sofort auf seine mangelnde Fähigkeit und Autorität hin, indem er sagte: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er bezweifelte also hier sehr stark, dass es ihm gelingen würde, den Pharao zum Freigeben des Volkes Israel zu bewegen. Doch Gott gab ihm zur Entkräftigung seiner Einwände zwei starke Zusagen. Die erste war die Versicherung seiner persönlichen Gegenwart. Denn es heißt, ich werde mit dir sein. Und die zweite Verheißung, dass Mose zum Berg Horeb zurückkehren sollte. Indem es hier hieß, ihr also Mose und das Volk werdet an diesem Berg Gott dienen. Gott zu dienen war somit letztendlich das eigentliche Ziel auch der Befreiung Israels, wie wir alle wissen. Und hier hatte er eigentlich schon in dieser zweiten Verheißung die Antwort darauf, dass es ihm alles gelingen werde durch Gottes Befähigung. Denn wir können uns vorstellen, wenn der Herr einen von uns beauftragt, oder wie auch in diesem Fall den Mose mit einer Botschaft, die ausgesendet werden soll, so wollte er ihn und uns nicht alleine gehen lassen. Es wäre ja gar nicht denkbar, dass Gott den armen Mose allein sich mit Pharao und den ungeheuren Streitkräften Ägyptens messen lassen könnte. Und so bedeutet das auch für uns heute aktuell noch, wenn uns Gott einen Auftrag gibt, egal in welcher Couleur er ist, so dürfen wir wissen, dass er uns auch dazu befähigen wird und dass er mit uns sein wird. Denn wenn Gott mit uns ist, wer sollte dagegen uns sein und diesen Auftrag verhindern? Ich erinnere nur noch mal gerne zurück an die Zeit, wo unsere Gemeinde in die Selbstständigkeit ging. Wir standen vor dem Nichts, wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Es war alles offen, doch wir sind diesen Weg im Glauben gegangen, im Vertrauen auf den Herrn, der dann all die Türen, die noch zu waren, geöffnet hat. Und daran sieht man, wenn der Herr wirkt und mit seiner ganzen Macht eingreift, dann müssen die Mächte weichen und dann öffnen sich auch die Türen für uns. Aber noch viele andere Dinge teilte Gott auch Mose mit, so dass der Psalmist später im Psalm 103 sagen konnte: Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Und das tut er auch uns gegenüber. Doch Mose war keineswegs überzeugt von dieser hohen Berufung, leider. Und das ist auch leider bei uns immer wieder ein Schwachpunkt. Denn Mose argumentierte im 4. Kapitel, da sagt er: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Eine schwere Zunge bezeichnet vom Grundtext her die Unfähigkeit zur flüssigen Rede. Mose spielt hier offensichtlich seine Fähigkeiten herunter. Denn wenn wir uns ein Wort aus dem Neuen Testament von Stephanus erinnern, in der Apostelgeschichte 7, da hieß es noch, redete er noch von ihm, Mose war mächtig in Worten. Nun, Gottes Reaktion war es, Mose durch eine Reihe von Fragen daran zu erinnern, dass der Herr die Fähigkeiten und auch Behinderungen eines Menschen festlegt. Und daher nahm Gott auch diesem Argument die Kraft, indem er ihm dann weiter in Kapitel 4, 2. Buch Mose sagte: Wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehnen oder Blinden gemacht? Hab ich es nicht getan, der Herr? So gehe nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Aber Mose ließ nicht ab. Er schlug vor, schließlich ihn zu ersetzen, so nach dem Motto, sende, wen du willst, nur nicht mich. Darüber wurde Gott zornig. Und er antwortete darauf, indem er diesem eigenwilligen Schäfer im Zorn gegenübertrat, in den Versen 14 und 16. Da heißt es dann, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen, und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Warum wurde Gott hier zornig an dieser Stelle? Nun, Gott ging davon aus, dass Mose mehr aus Ungehorsam als aus Sorge hier redete an dieser Stelle. Und trotzdem sagte er Mose zu, dass er seinem Bruder für ihn reden lassen werde. Und wie wir leider alle wissen, ist das traurig an dieser Geschichte, dass gerade dieser Sprecher eines Tages das goldene Kalb schaffen wird und auch leider ein lügner Wortführer werden wird. Wir sehen also, was geschehen kann, wenn wir so auf Gottes Reden reagieren, uns verweigern für gewisse Aufgaben und Dienste, mit denen er uns beauftragen will. Gott jedoch teilte ihnen dann auch noch mit, dass er beiden beim Reden vor dem Pharao und vor dem Volk helfen werde. Auch hier diese Verheißung noch im 4. Kapitel des 2. Buch Mose. Ihr Lieben, Gott ließ ihn doch nicht ins offene Messer laufen. Oder er lässt uns doch nicht ins offene Messer laufen, wenn er uns mit einem Auftrag losschickt, was es denn auch sein möge. Und daraus lernen wir doch, dass wir keine Argumente gegen Gottes Aufträge anbringen sollten. Dass wir im Gehorsam und Vertrauen ihm gegenüber diese auch annehmen und auf seine Hilfe hoffen dürfen, wenn es auch noch aus menschlicher Sicht so unmöglich aussehen mag, den Auftrag Gottes auszuführen. Dazu sagt auch der Psalmist, mit Gott werden wir mächtige Taten tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Und letztendlich war es dann doch die Gottesfurcht Moses, die ihn nun dazu brachte, seinen Stab zu nehmen, der dann, wie wir wissen, zur Schlange wurde, und dann wieder zu einem Stab, um den neuen Weg, den Gott ihm angewiesen hatte, einzuschlagen. Und der Stab galt als ein Zeichen für weitere Wunder, die danach folgen sollten. Und er wird auch im 4. Kapitel des 2. Buch Moses der Stab Gottes genannt. Nun hatte im Zuge der Diskussion, die Gott mit Mose hatte, sich eine Frage für Mose noch gestellt, indem er sagte, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie sagen zu mir, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Damit hier, mit dieser Frage, thematisierte Mose nun einen ganz wichtigen Aspekt der Erkenntnis Gottes, nämlich die Frage nach Gottes Namen. In der Tat, wer ist dieser Gott? Mit welchem Namen soll man ihn anrufen? Viele meinen vielleicht, der Name wäre nicht so wichtig. Doch das ist ein Irrtum. Gott ist Mose so gnädig, ihm seinen Namen hier zu sagen und auch uns mitzuteilen. Auf Hebräisch lautet er Jahwe. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, gibt diesen Namen mit dem Begriff Herr wieder. Auf Griechisch Kyrios. Und auch in den meisten Bibeln von uns wird der Name Gottes im Alten Testament mit Herr wiedergegeben. Die besondere Schreibweise in manchen Bibeln soll anzeigen, dass dort im Grundtext der besagten hebräischen Gottesname Jahwe steht. Wir wollen aber auch dabei bedenken, dass die Juden aus Angst, das dritte Gebot zu übertreten und den Namen Gottes zu missbrauchen, ihn überhaupt nicht ausgesprochen haben. Deshalb lesen Sie, wenn Sie den hebräischen Text lesen, das hebräische Wort für Herr, nämlich Adonai. Und später sagte dann Gott noch zu Mose in Kapitel 6, ich bin der Herr und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Aber trotzdem finden wir schon sehr früh im ersten Buch Mose, nämlich bei Adams Sohn Seth und dessen Sohn Enosch, die Aussage, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und das steht nicht im Widerspruch zu dem gerade gelesenen Text an Mose. Der Name des Herrn war offenbar von Adam her schon bekannt. Aber Gott hatte sich eben unter diesem Namen noch nicht offenbart. Man hat viel darüber diskutiert, was der Name, mit dem Gott sich Mose vorstellte, bedeuten würde. Wörtlich übersetzt kann man ihn wiedergeben mit Ich bin, der ich bin oder auch mit Ich werde sein, der ich sein werde, wie es Luther zum Beispiel gemacht hat. Und in der Septuaginta finden wir einfach hier, ich bin der Seiende. Mit diesem Namen sind zwei Dinge gesagt. Erstens, Gott ist wirklich da, auch wenn man ihn nicht sieht. Er ist nicht weniger wirklich. Er ist keine Illusion, keine bloße menschlich-religiöse Vorstellung, so wie zum Beispiel Buddha oder Allah, sogenannte tote Götter, Götzen, sondern er ist wirklich da, der lebendige Gott. Das Zweite, was mit der Formulierung gesagt ist, ist, dass Gott sich nicht ändert. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und das sagt auch unser Herr Jesus Christus von sich selbst in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir da lesen, ich bin das A und O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Gott will damit sagen, er sei nicht wie ein wankelmütiger, launischer Mensch. Bei ihm ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er liebt das Licht und hasst die Finsternis, das Arge, das Böse. Von Uranfang, man denke nur an das Gericht, welches mit der Sintflut kam, hat Gott sich so schon kundgetan. Die verschiedensten Weisen der Offenbarung Gottes und so auch hier das Feuer im Busch zeigen, dass Gott sich wohl unterschiedlicher Mittel bedient hat, um sich zu offenbaren. Aber sie betrafen nicht sein Wesen. Er ist über allem Wechsel der Zeiten und verschiedenen Formen der Offenbarung derselbe Gott, reich für alle, die ihn anrufen. Er ist wirklich da, unabhängig davon, ob die Menschen an ihn glauben oder nicht. Viele liberale Theologen sind gerade an dieser Stelle immer wieder in die Falle der Philosophie getappt. Sie haben von einem Gott gesprochen, der als höchstes Wesen so hoch stand, dass man überhaupt nicht mehr von ihm reden konnte. Und so erschien vielen von ihnen Gott so erhaben, dass man vergaß, dass Gott sich wirklich hier auf Erden gezeigt hat. Dass er auch in einem Dornbusch oder in einer Feuersäule oder in einer Wolke oder im Allerheiligsten der Stiftshütte, wie wir wissen, gegenwärtig sein konnte. Aber jetzt kommt noch etwas viel Herrlicheres. Vor allem aber auch, dass er in unserem Herrn Jesus Christus Fleisch werden konnte. Und wirklich, wie wir wissen, Fleisch geworden ist. Halten wir fest, Gott ist nicht ein erhabenes Wesen in der Höhe oder ein unendliches Wesen in der Tiefe, sondern er hat einen Namen und in Jesus Christus, unserem Heiland, auch ein Gesicht, in das man schauen kann. Wir haben heute den Vorteil gegenüber den Menschen im Alten Testament, dass wir durch die Geistestaufe mit dem Heiligen Geist in direkter Verbundenheit mit unserem Herrn stehen. Tagtäglich. Wir dürfen Liebe in der Gemeinschaft untereinander haben, wenn wir uns hier versammeln. Wir dürfen ständig zu ihm beten, das Gebet suchen. Wir dürfen ständig diese Verbindung haben. Das hatte man damals nicht. In was für einer guten Stellung befinden wir uns doch gegenüber den Menschen damals im Alten Testament. Und eben in ihm, unserem Herrn Jesus, hat er seinen Namen präzisiert. Gott, der Vater im Himmel. Denn was bedeutet der Name Jesus? Nun, der Herr rettet. Und dieser Name bezeichnet die Wirklichkeit, dass Gott in ihm die Welt mit sich selber versöhnt hat und damit ein vollkommenes und ewiges Heil geschaffen hat. Und das kam letztendlich mit dem Evangelium der Gnade in diese sündige Welt. Wo unser Herr Jesus uns am Kreuz mit seinem teuren Blut erkaufte und somit erlöste von aller Schuld, ein für alle Mal. Das kann man aber nur für sich selber in Anspruch nehmen, wenn man seine Sündhaftigkeit vor Gott erkannt hat und auch dem Herrn bekannt macht und Buße getan hat. Und das alleine nur aus Glauben. Wenn das nicht geschieht, bleibt man ohne Erlösung und verfällt dem Gericht, welches eines Tages gehalten wird. Und dann wird die Strafe lauten für die Sündhaftigkeit des Menschen: Tod, der ewige Tod, ewige Trennung von Gott. Und man wird für ewig gepeinigt werden in dem Feuerpfuhl oder zu Deutsch auch in der Hölle. Das möge jeder bedenken, der hier sitzt heute Morgen noch keine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus hat. Mir persönlich ist das immer wieder ein Anliegen, weil ich selber, bevor ich zum Glauben kam, mich mit diesem Thema des Gerichtes, des Feuerpfuhls, dieser ewigen Trennung von Gott beschäftigt habe. Nachdem ich ein Buch gelesen hatte, damals vor vielen Jahren, das lautete: Was sagt die Bibel über das Ende der Welt? Und das hat mich so fasziniert und erregt auch oder mir sogar Angst gemacht über diese schrecklichen Dinge, die da drin standen, mit den Gerichten Gottes, mit dem, was kommen wird. Dass ich wissen wollte, ob das denn in Wahrheit auch in der Bibel steht. Und wie man sich vorstellen kann, normal fängt man ja ein Buch an, von vorne zu lesen. Doch interessierte mich zu dem Zeitpunkt nur erstmal, was in der Offenbarung stand. Ob da wirklich von diesen schlimmen Gerichten und von dem allem, was kommen wird, die Rede war. Und nachdem ich mit Erschrecken feststellen musste, dass das alles da drin stand, fing es dann an, in mir ängstlich zu werden und zu denken: Was kannst du tun, um nicht in diese Dinge zu kommen? Und dann, da hat ja auch schon längst der Herr an meinem Herzen angefangen zu wirken, fing ich an, die Evangelien zu lesen. Und da wurde mir dann meine Schuld vor Gott, meine ganze Sündhaftigkeit, mein ganzes böses, verdorbenes Wesen bewusst. Und ich bekam Gnade vom Herrn geschenkt. Deswegen ist mir das immer wieder ein besonderes Thema auch und ein wichtiges Thema. Denn leider hört man in dieser Welt immer wieder: Ja, Gott verzieht mit seinem Gericht, er kommt nicht. Doch lassen wir uns davon nicht abirren, es wird kommen. Noch leben wir in der Gnadenzeit. Doch es ist sicher, dass es kommen wird eines Tages. Und dann werden auch die Spötter, die darüber spotten, stille werden. Nun kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt im Zusammenhang der Offenbarung Gottes hier. Gott wird auch durch sein Handeln bekannt und erkannt. Er ist kein Gott, der bloß im Bewusstsein von uns lebt, die an ihn glauben. Nein, Gott hat auch Geschichte gemacht, und zwar Heilsgeschichte, die uns ja in der ganzen Bibel durch berichtet wird. Dazu heißt es schon im 1. Mosebuch, Kapitel 15: An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Da stand nun die Zusage Gottes gegenüber Abraham und seinen Nachkommen im Raum. Und wie wir wissen, er hat sie auch mehrfach erneuert. Und Abrahams Nachkommen zogen wegen einer Hungersnot nach Ägypten und gerieten dort im Laufe von mehreren Jahrhunderten in die Sklaverei. Und ihre Klage zu Gott blieb eben nicht unerhört. Nun, in dem Kapitel vor unserem Predigtext im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 24 und 25 lesen wir: Gott erhörte ihre Wehklage und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Und von dieser Geschichte redete Gott zu Mose eben in diesem oder am brennenden Dornbusch. Und daran wird uns deutlich, dass Gott eben an seinen Taten auch zu erkennen ist. Er ist ein Gott, der zu seinem Wort steht. Er sagte schon auch durch den Propheten Jesaja in Kapitel 42, Verse 8 bis 9: Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lass ich's euch hören. Indem also Gott seine Zusagen erfüllt, zeigt er uns doch, dass er sein Wort, das er durch Menschen geredet hat, ernst meint. Und er gibt uns damit Anlass, sein Wort in gleicher Weise ernst zu nehmen, vor allen Dingen aber ihm zu vertrauen, sich auf sein Wort einzustellen und einzulassen und damit zu rechnen, dass er wahrmacht, was er uns zugesagt hat. Ob es nun für die Gemeinde Jesu ist oder für uns wie einen Einzelnen ist, er hat uns diese Zusagen gegeben und er wird sie wahrmachen. Er ist ja ein Gott, der durch sein ewiges Sein seinem Wort auch eine zeitlose Gültigkeit gibt, wie wir wissen, die nicht nur hier in dieser Welt, sondern auch in der künftigen neuen Welt Bestand hat. Und zum anderen zeigt Gott, dass er auch die Macht hat, sein Wort zu erfüllen und seine Absichten in allem auszuführen. Das hat er in den uns überlieferten Berichten unter Beweis gestellt. Das heißt, dass der Herr auch jetzt, hier und heute handelt. Er erhält die Schöpfung durch sein Wort. Er lenkt die Weltgeschichte, trotz es noch so wirre Machthaber geben möge. Er baut seine Gemeinde. Er sorgt für uns als seine Kinder. Er hört unsere Gebete und antwortet darauf nach seinem Willen und Ratschluss. Und dabei müssen wir bedenken und beachten, dass das nicht heißt, dass Gott in seinem Handeln mit dieser Welt und den Menschen hier und jetzt uns eine problemfreie Welt schüfe. Denn er hat es in dieser Welt mit Sündern zu tun, die um seiner Geduld und Barmherzigkeit willen bis zu einem gewissen Grade noch auch in diesen Zeiten gewähren lässt. So dass man auch sagen kann, dass Gott durch böse Menschen Böses geschehen lässt. Würde er das nicht zulassen, dann müsste er die Schöpfung und die Menschen einfach abschaffen. Aber weil er die Menschen, die er zuvor erwählt hat, retten will, trägt er eben auch die übrige Welt in Geduld mit, um auch vor ihr offenbar zu machen, dass er gnädig ist. Dass die ungläubige Welt uns um unseres Glaubens willen häufig mit Diskriminierung, strafrechtlicher Verfolgung oder Ausrottung begegnet, zeigt sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte nur zu häufig. Doch so wie Gott einst sein Wort an den Erzvätern wahrgemacht hat, so wird er auch sein Wort, das er durch Christus verkündigt hat, wahrmachen. Auch was die Zukunft betrifft, mit seinem Wiederkommen, seinem Gericht, der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Kommen wir zum Schluss. Gott hat sich also im Alten Testament vielfach und auf vielfältiger Weise offenbart, bevor er im Neuen Testament in seinem Sohn Jesus Christus selber und sichtbar erschienen ist. Und dazu, ihr Lieben, wollen wir drei Punkte festhalten. Erstens, der Herr weiß alles von uns. Da wollen wir ein stilles und demütiges Herz haben. Unsere Sache ist es, ihm in seiner unfehlbaren Sachkenntnis völlig zu vertrauen. wie rätselhaft auch immer sein Handeln mit uns sein mag. Und das trifft auch zu, wenn er uns einen Auftrag gibt. Zweitens, er ist der Meister und seine Kenntnisse helfen uns und nicht unsere eigenen. So heißt es nicht umsonst, der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Oder zeigt etwa ein Handwerksmeister jedem seiner Gehilfen seine Entwürfe oder gerät gar mit ihnen in eine Auseinandersetzung darüber? Wenn dieser über seine eigenen Pläne und Arbeit Bescheid weiß, sollte dies nicht genug sein? Und ist es nicht auch bei unserem Schöpfer so? Und zum Dritten, er ist unser Haupt. Alle Weisheit kommt hier zusammen. Denn welche Einschätzung hat der Arm? Welches Verständnis der Fuß? Alle Kraft des Erkennens liegt letztendlich im Haupt. Wozu sollten diese einzelnen Glieder ein eigenes Hirn nötig haben, wenn doch das Haupt sämtliches Denken für sie verrichtet? Wir wollen uns merken, unser Herr darf von jemandem, so unwissend wie du und ich sind, nicht mehr durch allerlei Kreuz- und Querfragen und vielleicht auch Zweifeln belästigt werden im Gebet. Darin also müssen wir in allen Leiden, Anfechtungen und in den Aufträgen, die uns der Herr gibt, unseren ganzen Trost suchen, dass unser Herr alles weiß, alles voraussieht, wenn wir selber auch nicht das Ende überblicken können. Gott hat seinen Namen offenbart, Jahwe, der Herr, der sich im Neuen Testament konkretisiert zu Jesus, der Herr rettet. Er hat uns seinen Namen genannt, damit wir ihn anrufen können. Und das zu jeder Zeit, ihr Lieben. Dieses wunderbare Vorrecht haben wir. Und von diesem Vorrecht sollten wir auch reichlich Gebrauch machen. Und Gott hat im Alten wie im Neuen Testament uns versprochen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Dieser Gott hat von sich offenbart, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Hier ist ein Gott, der an seinem Handeln doch erkennbar ist, dessen Wort sich in seinen Taten als zuverlässig und gewisses Wort erweist. Ein Gott, der über dem kurzen Leben der Menschen und der vergänglichen Welt steht und der sein Wort vom Heil in der neuen Welt und von unserer Auferstehung und vom ewigen Leben gewiss wahrmachen wird. Das ist die wunderbare Perspektive, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Lasst uns also ein rechtes Vertrauen fassen zu unserem lebendigen Herrn, dann wird auch unser Seufzen verwandelt werden in Dank und unser Schreien in Jubel der Errettung. Unabänderlich wie sein Ernst ist auch Gottes ewige Liebe. Und Mose hatte sie persönlich erfahren dürfen, und unabänderlich bleibt Gottes Heilsplan mit seinem Volk, wie auch mit uns, seiner Gemeinde. Unabänderlich sind seine Berufungen zu den großen Aufgaben in seinem Reich. Das erfuhr hier Mose in einer herrlichen Weise. Und hat Gott jemanden zum Werkzeug ersehen, dann dürfen wir wissen, dann bereitet er ihn auch dafür zu. Wir dürfen als arme, unzuverlässige Menschen ruhen in dem ewigen, nie wankenden Liebesplan Gottes, mit dem er uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Er wird uns alles dazu geben, seine Aufträge auszuführen, und das wollen wir auch im Gehorsam tun und nicht nach Ausreden suchen, wie es Mose tat, sondern mit einem freudigen Herzen die Aufträge entgegennehmen und sie mit Hilfe und Kraft in dem Herrn auszuführen. Denn in uns selber haben wir diese Dinge nicht. Zum Schluss noch eine Begebenheit. Vielleicht allen bekannt, der Mathematiker und Physiker und Erfinder Blaise Pascal. Er lebte von 1623 bis 1662, war einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Er nimmt in der modernen Wissenschaft einen hervorragenden Platz ein. Als er nach jahrelangem Leiden, er war erst 39 Jahre alt, starb, fand man ihn in seinem Wams eingenäht mit einem Pergamentstreifen, den er ständig auf dem Herzen getragen hatte. Darauf stand geschrieben, was ihm in einer nächtlichen Gnadenstunde gewiss geworden war: Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gott Jesu Christi. Man findet und bewahrt ihn nur auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden. In jener Bekehrungsstunde war ihm deutlich geworden, dass wissenschaftliche Erkenntnis und betendes Versenken in die Offenbarung zweierlei sind. Die Vernunft mag bis zu einem fragwürdigen Gottesbegriff vordringen, aber Gott wird nur von dem erkannt, dem er sich offenbart, als der zugleich heilige und gnädige Gott des Alten und Neuen Testaments. Amen.